Pro und Contra, Blicksport, Podcast-Format. Wir sind wieder da. Diese Woche diskutieren wir sehr, sehr, sehr kontrovers über den BA Pfeut und seine Sieg am Hahnenkammrennen in Kitzbühel. Dann haben wir den Champ und Same, der schon mal vom Platz geflogen ist. Macht er gerne in letzter Zeit. Der FC gewinnt in Basel. Wir haben keine Ahnung von Tom Brady. Und der EVZ vergibt einen Vorsprung gegen den ZSC. Das geht bei uns.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Da sind wir.
Ja, so ist das. Da sind wir. Und es schneit für uns schon wieder. Der Winter hört einfach nicht auf.
Herrlich.
Das ist eigentlich gar nicht unschön. Genau, solange man nicht vor die Türen muss. Irgendwann steht mir das dann heute auch noch bevor, aber vorläufig nicht. Vorher müssen wir über Wintersport reden. Das denke ich mir eine vernünftige Überleitung. Ich bin heute am Wochenende nicht einmal in Kitzbühel gegangen, sondern zweimal. Das habe ich nicht einmal irgendwie getraut vorauszusagen. Ich habe behauptet, ich gehe einmal eins von diesen zwei Rennen, weil zwei Chancen besser sind als eine. Das war eine ziemliche Milchbüchli-Rechnung, die jetzt zwei aufgegangen ist. Ich bin ein bisschen stolz und ich finde auch nicht ganz zu Unrecht. Was machen wir jetzt mit dem Wochenende? Beat Feuz endlich vollendet, würde ich sagen. Fehlt ihm eigentlich nichts mehr.
Ja, und gesund oben runtergekommen ist er auch noch. Das war meine Befürchtung. Aber wahrscheinlich ist das im Umstand geschuldet gewesen, dass ich irgendwie vor dem Kitzbühel-Rennen irgendwelche Videos gesehen habe von Stürzen, wo sie einem Nackenhaar aufstellt. Und dann wird einem wieder so richtig bewusst, wie gefährlich die Strecke sein kann. Wenn es so weit ist, dass man ein bisschen unvorsichtig wird oder Kraft einem ausgeht oder irgendein Umstand ins Spiel kommt, vielleicht schlechte Sicht und so weiter, man weiß es nicht genau. Und das wird man natürlich nicht sehen, dass das am BAP Pfeutz passiert. Viel lieber hat man gesehen, dass er zweimal gewonnen hat. Also die Fahrt am Freitag, glaube ich, war die erste, ist unglaublich souverän gewesen. Ich schaue die Rennen sehr gerne bei ORF, weil die lebendige Berichterstattung dort und macht einfach Spass, wie die sich hineinsteigern können und das Leiden mit ihren Österreichern, das gibt es bei uns auch, aber die haben noch eine besondere Form gefunden, um das zu transportieren und dann aber auch die Bewunderung von der BA Pfeutz, weil der einfach das Gefühl, das er hat, Wahnsinn, und das höre ich einfach gern. Und dann haben sie geschwärmt von dieser Fahrt. Und gleichzeitig hast du gemerkt, wie sie die Hoffnung haben, dass doch noch einer von ihren Österreichern dann irgendwo gleich noch halt schneller sein kann. Nach dem Steilhang ist der 1/700 vorne gewesen. Und dann hat es geheißen, oh, 1/700, wie weit bringt er euch das? Und dann, ja, nicht weit. Und die Enttäuschung, und vielleicht kommt er unten nochmal. Also wirklich herrlich. Und sehr schön. Ein bisschen der Wermutstropfen, dann halt ein Sturz von Kriebühl, was die Befürchtungen wieder bewahrheitet hat. Das ist einfach eine saugefährliche Strecke. Das ist es so. Und man muss die Fahrer jedes Mal wieder bewundern. Es gibt eigentlich die Regel, dass jede Abfahrt mittlerweile ihre Tücken hat. Aber auf dieser Piste kann fast von oben bis unten überall etwas passieren, wenn man aufpasst. Oder,
ja, also dort möchte ich eigentlich gerne einhaken. Das ist eigentlich die grösste Irritation für mich an diesem Wochenende, dass man ist ja nicht der einzige Sturz im Zielsprung, aber sicher nicht die einzige heikle Situation. Und offenbar hat man ja dort in den Tagen vorher, in den Trainings vorher von Seiten der Fahrer mehrfach darauf hergewiesen, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, den Sprung in irgendeiner Form ein bisschen zu entschärfen, dass er zu weit geht. Das sind die Leute gewesen, also Dominik Paris ist, glaube ich, der prominenteste gewesen, der sich da geäussert hat. Ja, nicht unbedingt einer, der jetzt sofort heulend und zähneklappernd davonläuft, wenn es mal ein bisschen rumspickt. Und das hat mich irritiert, dass man da von Seiten der Veranstalter irgendwie das Gefühl hat, man müsse nicht auf die Einwände von denen hören, die am Schluss müssen oben runterfahren müssen. Man hat es ja nach dem Kriebüs im Sturz und nachdem eben der eine oder andere auch noch relativ, also zum Teil gefühlt irgendwie der Querweg über den Zielsprung gekommen ist und je später als die Startnummer war, desto mehr hat man angefangen mitzittern. Man hätte dann auf einen Samstag hat man dann gefunden, okay, jetzt tun wir den Sprung entschärfen, den Zielsprung. Es hat aber wieder einmal zuerst etwas passieren müssen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen, wo bleibt nach dem Kitzbühel-Wochenende. Völlig sinnlos eigentlich. Das Zusatzrisiko, wenn man eben gerade von einer Strecke redet, die dermassen, also eben vom Starthaus aus eigentlich dermassen fordernd ist, gibt keinen Grund, da noch zusätzlich Hindernisse einzubauen. Dann finde ich, muss man über Bücher in den nächsten
Jahren. Ja, das finde ich auch. Dass da als Schlussbuch gehen, also auf alle wartet, wenn auf einer Strecke, wo der Schlussteil sowieso sehr anspruchsvoll ist, mit dieser Querpassage und dann dem Steilhang, mit dem Hochtempo, glaube 145, auf den Sprung zu rasen, wenn Kraft schon erschöpft ist, kann man sich durchaus fragen, ob das sein muss oder nicht. Andererseits ist es ja auch im Lauberhorn auch das Ziel, das man allerdings schrittweise auch entschärft hat, aber immer noch eine Stelle ist, die einfach technisch sehr anspruchsvoll ist, aber nicht mehr so gefährlich. Vielleicht, dass man das... Ist es denn nötig, dass der Zielsprung noch so spektakulär ist? Meine, das ist dann wirklich reiner Majorismus am Schluss noch, weil man damit rechnet, es könnte noch etwas passieren. Das muss tatsächlich nicht sein, oder? Wenn einer eben eine Passage dann halt nicht mehr herbringt, weil ihm Kraft ausgeht, dann hat das ja eine sportliche Aussage. Dann sind vielleicht die anderen fitter oder gerade bessere Tagesform, aber nicht, dass es noch lebensgefährlich wird, irgendwie 200 Meter vor dem Ziel. Muss nicht sein, ich weiss nicht, wie weit, inwiefern, dass man den Sprung tatsächlich kann entschärfen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine Frage vom Gelände, oder? Also, dort scheint ja Hügel zu sein, nehme ich an. Ich nehme nicht an, dass der aufschüttend, also, oder vielleicht könnte man den auch abträgen. Also, ich nehme jetzt nicht an, dass das irgendein Biotop ist, was ausgeschützt ist im Sommer. Das Hügel dort, wo man muss pflegen und aufrechterhalten.
Nachdem man sonst den ganzen Berg mehr oder weniger in eine Form gezwungen hat. Dass es dort unten eine Ecke gibt, wo man nichts daran machen darf. Nein, natürlich nicht. Also, man hat ja auch gesehen, in den letzten Jahren war der Sprung kürzer gewesen. Weniger spektakulär. Und das war total okay gewesen. Es hat niemand gesagt, oh, jetzt aber der Zielsprung, da müssen wir irgendwie aufpassen. Also, man hat ja auch schon mit, der Albrechtsturz 2008, meinte ich, ist ja auch schon ein Signal gewesen, dass man dort vielleicht sich müsste überlegen, dass man schon ja, eine Verantwortung hat in einem Athlet, wo gerade irgendwie fast schon 2 Minuten unterwegs ist auf der brutalsten Strecke der Welt. Und eine Zeit lang, dünkt es mir, hat man das gemacht und hat das wie vergessen. Ich weiss nicht, ob man das Gefühl hat, man muss, weil die Traverse oben dran ein bisschen entschärft worden ist, weil sie nicht ganz so rippig war, die Leute nicht ganz so durchgeschüttelt hat, muss dafür der Zielsprung spektakulärer sein, was irgendwie doppelt ein gefährlicher Fehlschluss ist, weil wenn du weniger Rippen hast, bist du auch schneller, dann kommst du mit noch mehr Tempo auf den Sprung. Ja, logischerweise ein komplexes Thema, aber irgendwie,
andererseits.
Man fragt sich zum Teil schon, wie weit das man muss gehen bei so einem, bei so einem Anlass.
Ich weiß, es gibt zwei Aspekte. Es gibt die Sicht von den Athleten und grundsätzlich finde ich, man sollte mehr auf die Athleten hören, egal um welchen Sport es geht. Das sind die am Schluss den Sport ausüben und das Risiko tragen. Dass man da eine gute Abstimmung findet zwischen Risiko und Spektakel. Klar, die Show muss weitergehen, die Show muss auch sein. Natürlich, das ist Teil von dem Kitzel in Kitzbühel, dass man mit dieser Gefahr umgeht und dass Athleten sind, die auf einer Piste fahren, wo sich niemand so abtrauen würde. Das ist ja schön und gut, aber irgendwoher muss man das Risiko begrenzen. Und die Gesundheit der Sportler, die man ja auch braucht für das Spektakel, eben über alles stellen, finde ich. Und dann ist immer noch genug Spektakel. Also die Piste ist auch ohne den Zielsprung spektakulär genug. Also wenn du es dort oben schaffst, dann muss nicht nur das Risiko da sein, dass du dort noch den Hals brichst. Wenn der Sprung nicht richtig verwünscht, oder? Dann eben, machst du vielleicht den Bogen drin. Ich weiss auch nicht, dass eine sportliche Herausforderung noch dort ist, aber nicht noch Lebensgefahr am Schluss. So kurz vor Schluss. Und dort sollte man auf die Athleten hören. Andererseits, die Diskussion kommt immer dann auf, wenn etwas passiert und sonst nicht, oder? Wenn jetzt nichts passiert wäre. Und das ist eben das Pharisäertum im Sport. Überall, sobald etwas passiert, wird geschrauen und gemacht in der heutigen Zeit. Sowieso muss man abschaffen, aufhören. Das finde ich völlig daneben, oder? Entweder führt man eine Grundsatzdiskussion und behebt die Mängel und Probleme. Oder man lässt es bleiben, aber nicht jedes Mal, wenn irgendetwas passiert, reflexartig mit dem Mahnfinger kommen und den Schulmeister spielen wollen. Das finde ich verkehrt. Ich meine, man kann sagen, ja, der Schlusssprung gehört halt bei Kitzbühel dazu, da muss man halt aufpassen. Ja, aber auch dort gibt es wieder Abstufungen. Man kann den Schlusssprung so machen, dass man eigentlich immer drüber kommt. Und wenn man merkt, man kommt irgendwie ein Problem, dann muss es eben eine sportliche Herausforderung haben, wie ein Essen oder irgendetwas. Wo man automatisch langsamer wird. Und dann verlierst du halt das Rennen auf den letzten Meter. Das ist ja dramatisch genug, aber verlierst nicht deine Gesundheit.
Ja, eigentlich, also eben, ich habe das Gefühl, man hat es eigentlich im Griff gehabt in den letzten Jahren, mehr oder weniger. Also komplett ausschließen kannst du das Risiko auch nicht, völlig klar. Also muss man, wenn wir ja nicht, wenn wir ehrlich sind, eine Abfahrt klingt jetzt, ich weiss nicht, vielleicht ein bisschen pervers, aber es gehört auch dazu, dass es spektakulär ist und dass es an die Grenzen angeht. Die Frage ist einfach, merkst du noch, wo die Grenze ist? Und zweitens, wer legt fest, wo die Grenze ist? Das ist dann auch noch... Wahrscheinlich ist sie auch nicht für alle am gleichen Ort. Das kommt noch erschwerend dazu. Vielleicht müssen wir noch mal kurz zurück zum Feuz. Jetzt haben wir 2 Minuten Feuz und seither 10 Minuten über den vermaledeiten Zielsprung geschwätzt. Jetzt fehlt mir eigentlich noch etwas, oder? Olympia Gold. Nächstes Jahr Pekings Ziel. Ja, logischerweise wird er auch schon auf dem Schirm haben. Dann hat er, wenn ich meine Täusche aus, wo einigermaßen relevant ist, gewonnen. Was fehlt ihm, wenn er die Goldmedaille nicht hält? Müssen wir dann sagen, doch nicht einer von den ganz Grossen?
Die unvollendet. Ja, wenn man so Olympia alle 4 Jahre, das ist immer eine Frage von Timing. Wenn du die höchste Form hast, wie lange kannst du die konservieren? Im Moment sieht es so aus, als ob er das könnte. Und mit der Form, die er jetzt hat, mit dem Status, ein Jahr, da sehe ich jetzt keine Gefahr, dass er das nicht schaffen würde. Also, aber wir wissen nicht, was dort für eine Piste, also ich weiß nicht, was dort für eine Piste sie wird dann, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, um das zu definieren. Vertrauen wir den Chinesen einmal, dass sie Pisten machen können, die am Feuz zusagen vielleicht. Ich weiß es nicht.
Bernhard Russi hat die bald nicht mehr an.
Vermutlich, ja. Und dann, das muss ja bei Olympia sind sie meistens nicht Pisten, die an Kitzbühel erinnern, sondern eher an etwas Sanfteres, damit da möglichst viele Leute können runterfahren aus Nationen, die sonst nicht unbedingt zu den Skinationen gehören. Sonst wird es dann tatsächlich lebensgefährlich. Aber ich glaube, der BM Feuz könnte jetzt... Natürlich will er das Olympia Gold. Aber er hat jetzt so viel gewonnen. Und auch die Ausstrahlung, die er hat, kommt bei allen gut an. Obwohl er auch seine Meinung kundtut. Es ist eine Kunst, wenn er so auftreten kann. Mit seiner eine bodenständige Art, ohne bünzlig zu sein. Oder? Das ist immer so ein Spagat, was ich relativ schwierig finde, den an die Öffentlichkeit zu transportieren. Das macht er grossartig. Er ist eigentlich sofort sympathisch und dann behalte ich ihn am Herz. Außer wenn du Furcht hast, dass er stürzt, dann wünschst du dir vielleicht, dass er gar nicht runterfährt, wenn ich vor Kitzbühel, obwohl die Angst völlig unbegründet ist, weil der fährt da aber so blöd wäre.
Ja. Es ist wahrscheinlich auch einer von denen, der das Risiko am besten einschätzen kann mit dem Gefühl. Also man sagt ja über ihn auch, also es sagen Leute, die definitiv mehr Ahnung haben, dass im Super-G, wo nicht seine Paradedisziplin ist, dass er dort das Risiko sehr dosiert eigentlich und wirklich nur an Grenzen hergeht und die auch den letzten Prozent rauskützelt, wenn es sich lohnt, um ganz vorne innen irgendwie zu landen. Also von dem her dürfen wir da wahrscheinlich sogar ein Zutrauen haben. Ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, was bei Olympia passiert. Du hast vorhin eigentlich ein Schlagwort gesagt. Es sind zum Teil dermaßen simple Abfahrten, also für Leute, die Weltcuprennen bestreiten, nicht für dich und mich, dass der Zufall einen deutlich grösseren Faktor spielt als bei manchen Weltcup-Abfahrt sonst. Und ja, ob man dann anhand von dem messen will, ob einen... der ultimativ grösste ist. Logischerweise tönen wir in einem Jahr anders, wenn er Olympia gehabt hat. Und dann klar ist, dass ihm den Titel auch nicht mehr nehmen kann, dann behaupten wir das Gegenteil. So aber eigentlich dürfen wir es von dem nicht abhängig machen.
Sehr viel nicht.
Sehr viel kann schief gehen. Und dann, ja, wichtiger sind eigentlich, also jetzt läuft es ja darauf hinaus, dass er wieder den Abfahrtsweg gewinnt, jetzt kommt wieder eine WM. Wo er offensichtlich im entscheidenden Moment wieder in Form ist. Und wenn dann schon wieder eine kleine Kristallkugel kommt für die Abfahrt, das wäre dann, glaube ich, die 4., wenn ich mich nicht täusche, dann ist dann der Fall endgültig klar. Für mich ist er eigentlich spätestens jetzt, gibt es nicht mehr allzu viel zu diskutieren. Aber dann gibt es wenig Gegenargumente, dass da irgendwie noch allenfalls etwas könnte fehlen.
Nein, ich glaube, er ist nicht nur einer von der formstärksten Abfahrer im Moment, vielleicht der beste Abfahrer von der Gegenwart, wie unser geschätzter Kollege Marcel Webherrn gesagt hat, sondern auch wenn du zurückblickst, im Vergleich mit all den Stars, die es gegeben hat, ein Haufen gute Abfahrer, die bleiben, letzten bei ORF, wieder ORF, interessante, wahnsinnig spassige und unterhaltsame Repo über den Franz Klammer, Skilegende. Es baut so grossartig auf. Fünfmal Abfahrts-Weltcup-Sieger, ich glaube viermal in Kitzbühel gewonnen, aber noch auf, mit Ski und auf Piste. Es war nur am Rattern gewesen. Überall hat es gestübt und gemacht und er am Rudern. Das sind so Typen, die da einfach bleiben. Oder? Und der Feuz wird auf jeden Fall auch so einer sein.
Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir schleunigst weiter, bevor wir uns da zu Tod quatschen. Vom Schnee aufs Eis. Es ist, was ist heute? Mittwoch? Mittwochnachmittag. Sprich, für uns ist es noch nicht lange her, dass der EV Zug gegen ZSC Lions ein relativ grosses Kunststück vollbracht hat, nämlich am Dienstagabend im Meisterschaftsspiel ein 4-0, ein 5-1 und ein 6-2 Vorsprung verspielt, um am Schluss nachher 6-7 zu verlieren gegen die Lions, die man bis jetzt 3-mal geschlagen hat und wo man eigentlich so ein bisschen als Hauptkonkurrent im Meisterrennen angeschaut hat, mindestens vor der Saison. Mittlerweile müssen wir wahrscheinlich auch noch über Lausanne schwätzen. Die grosse Frage, in Zug nimmt man sich das jetzt seit ein paar Jahren schon vor, den ultimativ grossen Wurf zu schaffen. Ist das Spiel ein Signal dafür, dass die Mannschaft vielleicht doch wieder dran ist, am Meisterdruck zu verbrechen?
Das ist eine wahnsinnig knifflige Frage, die du mir jetzt da stellst. Es ist schon Ende Januar, es ist dort nicht mehr so lange, bis die Playoffs anfangen. Nicht so lange, wie es auch schon gegangen ist. Zum Floskel habe ich mir, ich weiss nicht, tue mir immer ein bisschen schwer damit, von der Meisterschaft Playoffs zu schliessen und einzelne Spiele anzuschauen, tatsächlich. Aber es ist natürlich das Duell zwischen Zug und Zürich auch immer eine Standortbestimmung, weil man sich ja gegenseitig aneinander orientiert. Also man schaut sich wahrscheinlich misstrauisch auf die Finger und analysiert, wie weit sind die, wie weit sind wir. Vielleicht tut das Zug sogar gut, dass mal einer vor die Schüssel kriegt. Immer so ein Spiel, wo du auch sagen musst, das war nicht mehr gewesen, wie wir es uns eigentlich gewöhnt sind. Du hast ein Ginoni im Goal, 6 Gegengol in der regulären Spielzeit. Passt dem, schmeckt dem wahrscheinlich auch nicht. Andererseits kannst du auch sagen, gut, das sind Spiele, die außerordentlich sind. 4-0 vor 2,5 Wochen das Spiel gegen Freiburg, wo der Wos 4-0 geführt hat, Freiburg nachher 7-6 gewonnen hat. Auch in dem Match war es eigentlich nichts mehr, wie man es sich gewohnt war. Die Spieler können plötzlich auch Sachen machen, die sie sonst nicht machen würden und aus Sicht der Trainer auch nicht machen sollten. Des Öfteren, weil dann vielleicht auch die taktischen Korsette werden plötzlich abgelegt. Wenn du 4-0 hinten drin bist, sagst du vielleicht, Gott, komm, das spielt keine Rolle mehr. Jetzt Brechstangen aus und versuchen wir einfach irgendetwas, weil viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Es ist schwierig zu analysieren, was das tiefe psychologisch zu bedeuten hat. Mit Aussicht auf Playoffs. Natürlich willst du das nicht erleben. Andererseits kann das auch ein Aha-Erlebnis sein, dass du merkst, dass du mental vielleicht noch nicht so weit bist, wie du sein willst. Also jeder, der muss oder sollte oder will Meister werden, muss ja vor allem den Druck managen können, dass die physisch vom Talent her in der Lage sind, eine Meisterschaft zu gewinnen. Das gilt für beide Mannschaften. Da hat es noch mehr Mannschaften in der Liga, die das können. Die Frage ist, kannst du mit dem Druck umgehen? Bei Zug gibt es ja auch noch in der Vergangenheit Äußerungen gegeben von Verantwortlichen, die dicke Gewinne in Aussicht gestellt haben, bald einmal. Also, da musst du noch die richtigen Leute haben, die das können verarbeiten können. Das Ereignis selber ist wahrscheinlich mehr für die Fans etwas, um darüber zu diskutieren und das irgendwo einschätzen zu wählen von mir aus, was es denn tatsächlich zu bedeuten hat, ist schwierig. Ich glaube, du hast von dem Match mehr gesehen als ich, wenn es mir recht ist.
Die Chance ist relativ gross, ja, tatsächlich. Wir haben ihn nämlich in voller Länge gesehen und mich auch halbwegs seriös darauf vorbereitet, den Match zu schauen und zu begleiten. Nein, aber was augenfällig war, eigentlich ist ja in diesem Match zuerst mal alles für Zug gelaufen. Das ist wirklich, absurder ist es nicht gegangen, oder? Also nach 3 Minuten 6 Sekunden Zürich schon mit einem Goalie-Wechsel, bis 2-0 steht. Flühler zweimal verwutscht, der wird ihm jetzt nicht einmal wahnsinnig, ja, im Zweiten sieht er ein bisschen unglücklich aus, aber furchtbar viel kann er gar nicht machen. Dann kommt der Herr Weber rein, der gerade mal den ersten Schuss kassiert, mit einer fantastischen Einblendung in der Fernsehübertragung, wo bei den gehabten Schüssen minus 1 gestanden ist. Ich habe nicht gewusst, dass das möglich ist. Irgendwie die Statistik hat, das wird irgend so eine automatisierte Grafik sein, die ihm dann minus 1 Saves gegeben hat. Sehr hübsch. Und nachher hat er ja immer noch einmal 3 bekommen. Also, du hast auf Zugerseite kann man wahrscheinlich sagen, ist es fast ein bisschen zu einfach gelaufen. Ist auch eine Floskel, ist mir klar. Aber es sind relativ zügig die Böcke reingefallen. Und das nachher, dass die nachher verwutschen, auf eine Art kann das heilsam sein. Vielleicht, dass die später daran erinnerst und sagst, okay, wir dürfen uns nie allzu sicher fühlen. Gleichzeitig mit allzu vielen positiven Erinnerungen wird der Match nicht verbunden werden. Und du, vielleicht hast du nachher tatsächlich im Hinterkopf, ja gut, so unverwundbar sind wir nicht. Wenn etwas schief geht, vielleicht hast du dann gleich künftig im Hinterkopf, jetzt müssen nur noch ein, zwei andere Szenen gegen uns laufen und dann sind wir wieder am gleichen Ort. Also psychologisch hochinteressant und ich gebe zu, wir können es abschließend nicht beantworten. Ich glaube, für die ZSC ist es fast wertvoller gewesen oder aussagekräftiger als für Zug. Also man hat zum ersten Mal das Jahr zwei Matches gewonnen nacheinander. Das ist für eine Mannschaft von Zürich eigentlich nur erstaunlich. Im Januar ist jetzt doch auch ein paar Spiele schon wieder alt, dass es so lange gegangen ist. Und gleichzeitig hat man Zug das erste Mal geschlagen, die Saison. Sicher auch wichtig, nachdem man zweimal klar verloren hat im Herbst. Nachher letzte Woche ist mein Penalty-Schiess, hat das Gefühl gehabt, doch, wir waren ebenbürtig gewesen, aber haben es gleich irgendwie wieder nicht geschafft. Und jetzt, nachdem man so einen vor der Latz geknallt bekommen hat, in den ersten 30 Minuten, kann man grob sagen, und nachher zurückkommt von 0-4, 1-5 und 2-6, ich glaube, aus dem kann man tatsächlich etwas schöpfen. Auch wenn es eine vogelwilde Veranstaltung war, zwischenzeitlich, mit eben Ausgleich bei 6 gegen 3, 7 Sekunden vor Schluss und turbulentesten Szenen. Wahrscheinlich muss man dort anknüpfen und sagen, okay, Zürich sowieso Meisterkandidat, das ist klar, also da erzählen wir auch niemandem etwas Neues. Aber vielleicht so ein Spiel, das in einer Saison ganz leichten Funken noch zünden kann, im Team noch einmal etwas auslösen. Wer weiß?
Ja, also ich denke auch, dass das ein Ereignis sein könnte, dass man sich in Zürich lieber daran erinnert als ein Zug. Aber haften bleiben wird es, glaube ich, bei beiden ganz bestimmt. Natürlich hast du den Effekt, das Aufholen, der Comeback-Gedanken, also rettungslos oder hoffnungslos hinten drin bist und das Ganze noch kehren kannst. Mit dem sind schon viele Krisen bewältigt worden, wenn so ein Match plötzlich kommt. Zürich hatte mal in Genf glaube ich, einen Match gehabt, wo sie in der Verlängerung glaube ich, in Unterzahl noch ein Goal geschossen haben, kurz vor Schluss in Unterzahl ein Goal geschossen, wo er noch Cäsar gerettet hat, wo sie Meister geworden sind. Es kann etwas auslösen in einer Mannschaft auf beide Seiten, das ist richtig. Aber das ist auch Kunst. Also diese Ereignisse nicht sage jetzt mal, zu hoch zu bewerten, je nachdem, in welcher Lage das bist. Wenn du den Match verlierst, versuchst du möglichst gleich damit abzutun, dass es halt eben, wie du sagst, ein Tohuwabohu-Spiel war, wo nichts mehr den Regeln entspricht, die ausgültig sind. Und auf der anderen Seite nimmst du das Danken in Empfang und sagst, wow, sind wir charakterstark, wir haben das Spiel noch gedreht und die anderen haben einen riesen Vorsprung verdadelt. Gleichzeitig erinnerst du dich daran, dass das dir selber auch schon passiert ist, wahrscheinlich. Darum, schauen wir mal, was die daraus machen. Ich würde sagen, der EVZ ist natürlich der Beweis noch schuldig, dass jetzt als neuen EVZ mit dem neuen Stadion, mit dem ganzen neuen Auftritt, den der Club hat, kann Meister werden. Ganz klar wissen wir, es haben sie noch nicht geschafft. Aber mit dem Spiel hat es, glaube ich, nicht viel zu tun.
Nein, aber man ist ja offensichtlich überzeugt, du hast es vorhin angeschnitten, dass es früher oder später sowieso muss so weit sein. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was früher oder später ist. Also, man heisst, wann war es 2019, nachdem der letzte Playoff-Finale, der überhaupt gespielt worden ist, gegen SCB verloren hat, wo der Trainer, der Tangnes, gesagt hat, er hat versprochen, dass man einen Titel gewinnt demnächst. Das ist grundsätzlich mutig, wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Situation raus, logischerweise, in Frust und irgendwie wollen den Fans etwas irgendwie ein bisschen Hoffnung machen, dass es dann doch irgendwann kommt. Und dann der Herr Lengweiler, der Vorgesetzte zwei Stufen obendran ist vom Dan Tangnes und sagt, es sei nur eine Frage von der Zeit, bis man es packe. Ich glaube, mit dem löse ich dann tatsächlich, das haben wir an dieser Stelle auch schon thematisiert, löse ich tatsächlich etwas aus. Und zwar nicht nur bei deiner eigenen Mannschaft, in dem du den Druck extrem aufschraubst, sondern auch bei der Konkurrenz, wo grundsätzlich sich dann vielleicht schon anfragt, okay, die sind sich aber schon sehr sicher in dem, was sie da tun. Vielleicht wäre es mal eine Idee, wenigstens Quali zu gewinnen, zum ersten Mal seit 8 oder 9 Jahren. Also man war bestenfalls zweit gewesen, jetzt in den letzten Jahren. Oder schlechter, man hat zweimal ein Playoff-Finale erreicht, wo man nicht gewonnen hat. Sonst ist man früher gescheitert, zum Teil im Viertelfinale. Also es ist jetzt nicht so, dass man überragt hat. So ein bisschen das Kutzeln vom Gegner, so ein bisschen das Parvenu-Selbstverständnis. Ich habe das Gefühl, das ist dann eher kontraproduktiv als jetzt so ein Match, wo man dummerweise verliert im Januar.
Ja, das können wir als abschliessende, umfassende Einschätzung so stehen lassen. Ich würde sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Wir wechseln nämlich auf den mehr oder weniger grünen Rasen. Sollte zumindest sein, wenn gespielt wird. Super League, der Shampoo Nzame von IB.
Ja, der ist,
Vom Platz geflogen.
Mal in 7 Monaten ist er unter die Dusche
geschickt. Gut, das ist jetzt eine feindselige Deutung von der Tatsache.
Wieso?
IB sagt, er ist zum dritten Mal in 3,5 Jahren vom Platz geflogen.
Das habe ich auch gelesen.
Lustig, natürlich nicht falsch, überhaupt nicht. Er ist so lange schon dort. Dreimal in der Zeit ist vom Platz geflogen. Allerdings stimmt es auch, dass er dreimal in den letzten 7 Monaten vom Platz geflogen ist. Alles eine Frage von der Perspektive. Wie meistens, da kann man uns oder dem, wo das so deutet, jetzt Bösartigkeit unterstellen, dass man die Zeitdauer einfach auf das aber verkürzt, dass es umso dramatischer tut. Aber tatsächlich ist es ja so, dass er in den letzten 7 Monaten verhaltensauffälliger war als vorher. Hat er irgendwo einfach Mühe mit dem Druck umzugehen, dass seine Position als Topspieler mehr angegriffen wird. Das ist ja auch Kunst von einem Star, wenn man dem so sagen will, dass er eben genau mit dem kann umgehen kann und das irgendwie für sich nützt und wertet und sagt, hey, die greifen mich die ganze Zeit an, ich bin unter Kontrolle, also muss ich wahnsinnig gut sein und dann musst du einfach noch mehr unter Kontrolle haben. Das gehört eigentlich zum Skillset von einem außergewöhnlichen Spieler dazu.
An und für sich schon gut, wenn du es im richtigen Moment machst, möchte auch an Zinedine Zidane erinnern, dann kann das auch noch helfen, dass der Kultstatus sich noch ein bisschen zementiert. Da ist jetzt logischerweise der Jean-Pierre und so mehr einiges noch davon entfernt. Da verstehen wir uns, glaube ich, schon richtig. Ich weiss nicht, es ist also ein Disziplinproblem, offensichtlich ist es da. Also man kann schon diskutieren, eben vorher nie ein Problem und jetzt innerhalb von 7 Monaten. Und logischerweise nimmt man den ersten Fall und rechnet von dort an, wie manchmal es passiert ist. Und bei IB hat man ja dann auch noch begründet, dass die eine rote gegen Cluj eine Kompensationsentscheid gewesen sei vom Schiedsrichter. Gleichzeitig könnte man wahrscheinlich, wenn man will, auch noch 2 Szenen raussuchen, wo man Schwein hatte, dass er nicht vom Platz geflogen ist. Also dort, ja, ich weiss nicht, ob die Rechnung wirklich sinnvoll ist, aufzumachen. Im Endeffekt ist es vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass einer nicht ganz so reif ist, wie man es gerne hat. Also er ist auch nicht mehr ganz ein junger Spieler. Jemand, wo offensichtlich provoziert werden, wo offensichtlich dann... Es ist ja immer so ein bisschen egoistisch, oder? Die Selbstjustiz oder was das auch immer soll sein. Das Gesetz in die eigenen Hände zu nehmen und finden, jetzt gebe ich um und dann hat der andere halt gehabt. Ich glaube, das muss er relativ schnell abstellen, wenn es auch mit... Und ich glaube, die Karriere im Ausland, die hat er dann doch noch nicht komplett abgeschrieben, auch wenn er offenbar nicht das erstbeste Angebot annehmen will. Ich glaube, da muss... Ja, da muss schon etwas passieren. Eine Frage, die ich aber schon noch stellen will, ist, die rote Karte ist ja nach einem Warentscheid zustande gekommen. Also, Schiedsrichter ist das anschauen, was da genau passiert ist. Und hat dann festgestellt, dass der Herr Schmid, Janik Schmid vom FC Vaduz, der da irgendwie so eine Ohrfeige im Wangen-Halsbereich hat er erreicht, überkommt nachher in dieser Szene zu Boden geht, dass er irgendwie, ich weiß nicht, vom Blitz getroffen worden wäre. Also man hat wirklich Schlimmes müssen befürchten. Glücklicherweise ist er dann relativ zügig wieder aufgestanden. Es ist gar nicht passiert. Nein, es ist eine Szene, wie wir sie jetzt schon ein paar Mal gesehen haben im Fußball und immer wieder gesehen. Und man sich dann fragt, okay, du stehst dann so mehr vom Platz. Wieso sorgst du nicht dafür, dass auch der Herr Schmid irgendwie noch Konsequenzen zu vergewärtigen hat für das, dass er dermaßen theatralisch sich anschmeißt. Lösen wir das Problem jetzt endlich?
Nein, das machen wir nicht. Das besteht seit Jahren. Man hat sich irgendwie arrangiert damit im Fußball, glaube ich. Leider. Ich finde immer noch, das wäre etwas, was man lösen sollte, auch im Hinblick darauf, dass die Schiedsrichter mehr Glaubwürdigkeit kriegen, wenn man irgendwie schon zugibt, dass man die Schwalbe duldet. Und gleichzeitig wirft man den Schiedsrichter noch vor, dass auf die reingehen. Ja, wo soll denn der Zugriff stattfinden? Also, der muss ja quasi immer noch schauen. Und das will man ja auch nicht. Und der VAR entscheidet noch manchmal falsch. Und wenn man wenigstens das kombinieren könnte, dass der VAR, wenn er sieht, dass eine Schwalbe war, dass man nachher disziplinarisch eingreift und sagt, gut, du kriegst jetzt nachträglich 2 Match Sperre, du darfst jetzt nicht mehr mitmachen, weil du fallen lassen hast, dann würde ich sagen, dann hat das ganze System, aber das duldet man einfach, wie du sagst, und ich finde es auch nicht wirklich produktiv, ich muss es sagen, also wenn man schon die Stilmittel hat, um das zu sehen nachträglich, wieso macht man denn nichts dagegen? Das verfälscht einfach den ganzen Eindruck. Und irgendwo durch ist das wie so eine Gewohnheit geworden. Wenn man getroffen wird, irgendwie, dann geht man einfach mal um. Wie der Mann, der in der Bundesliga umgeht, ist, weil er angespuckt worden ist, was sehr widerlich ist. Aber wegen dem gehst du nicht um. Oder? Also das ist, hat man gesehen, es ist ein reiner Reflex. Wenn ich berührt werde, gehe ich um. Um dem Schiedsrichter zu zeigen, da ist etwas passiert. Oder? Und das ist natürlich schon sehr lächerlich. Allerdings muss ich sagen, wenn du etwas gegen Vaduz sagst, dann schrillt bei mir immer die Alarmglocke, weil du ja sehr gegen Vaduz bist, grundsätzlich schon die gar nicht in der Liga haben willst.
Exakt.
Wenn ich da mich daran erinnere. Hat mit dem jetzt aber nichts zu tun. Aber hundertprozentig richtig, da sollte man etwas machen. Die oberste Regelbehörde sollte einfach gezielt gegen das Vorgehen sagen, Schwalbe, räumen wir jetzt weg. Jeder, der verwünscht wird, 2 Match sperre, dann hättest du das Problem in der kürzesten Frist gelöst, bin ich überzeugt. Weil dann geht es wirklich ans Lebendige. Und zum Herrn Nzame muss man sagen, wenn er wirklich den Willen hat, um in eine grössere Liga wechseln, bald irgendwann mal zu einem grösseren Club und jetzt schon ein Disziplinproblem hat und das nachher mitbringt, dann könnte ihm das auch in den Weg kommen. Weil ein Club, der nachher vielleicht in einer Liga, die eher härter gefightet wird, wäre dann Premier League, Bundesliga auch nicht im gleichen Mass, aber dann akzentuiert sich das Problem ja dann noch, wenn er nachher dran gegangen wird und vielleicht nicht einfach nur machen kann, was er will. Also da muss er dran arbeiten. Vielleicht kann ihm der Club sogar dabei helfen. Müsste er eigentlich fast. Und dann hilft es natürlich auch nicht, wenn man mit der Statistik jongliert und sagt, ja, nein, nicht 3-mal in 7 Monaten, sondern 3-mal in 3,5 Jahren, was das Ganze natürlich ein bisschen relativiert, aber der Wahrheit nicht viel näher kommt. Ich finde, das muss man unbedingt anpacken. Aus Sicht von IB und aus Sicht von Spieler auch, weil IB hat ja mehr davon, wenn der Schempel auf dem Platz steht und nicht, wenn er irgendwo auf der Tribüne hockt.
Abgesehen davon muss man auch sagen, also wenn man jetzt so die Zahlen sich zu Weg biegt, also ein Platzverweis im Jahr ist jetzt auch nicht so eine furchtbar gute Quote, das ist immer noch zu viel. Also dann fährst du grundsätzlich nachher zum einen den Match, wo du abgeflogen bist, plus noch, weiss nicht, 2 bis 3 Spiele sowieso hinten raus. Ja, also es, logischerweise ist es weniger dramatisch, aber es ist immer noch nicht gut. Also es ist, ja, es ist ein kleiner durchsichtiger Versuch, einfach irgendeine Kontroverse im Keim zu sticken. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen. So. Grossen Fußball hast du angesprochen und wir müssen über FC Unterstrasse reden, glaube
ich. Mein FC Unterstrasse, Steigkluppe, jeder kennt sie. Legendärer Spielort.
Noch nie gehört davon.
Zürcher Kreis 6, also müssen wir schon bei den Tatsachen bleiben, dort am Steigkluppenweg, Quartierfußballplatz, Heimspielort vom FC Unterstrasse und natürlich auch Geburtsort vom grossen Blair Cemaili, der dort gekickt hat. Von dort aus hat er die Welt erobert. Also der Nabel von der Welt, von der Fußballwelt, ist eigentlich die Steigkluppe. Das muss man sagen. Natürlich ist nachher, wenn man von dort aus auch ins Joggeli geht, ist klar, da wird gewonnen, 4-1, vielleicht sogar 5-1. Das Mal sind sie mit einem 4-1 davon gekommen. Der FCZ mit dem Cemaili ist schon einmal eine andere Nummer. Oder? Da strahlt die ganze Vergangenheit von dem FC Unterstrasse auf der FCZ und taucht dann ein ganz anderes Licht.
Das ist ein einziger Blödsinn, der da erzählt wird. Also, wenn wir uns an die Fakten halten, der FCZ hat tatsächlich zu Basel 4-1 gewonnen. Das ist für jemanden, der wie ich lange Zeit von seinem Leben zu Basel verbracht hat, einigermaßen erschütternd, nachdem man, glaube ich, irgendwie, 4 Jahre lang nicht einmal ein Goal geschossen hat, zu Basel im St. Jakob Park aus Zürcher Sicht. Jetzt gerade 4. in der ganzen Euphorie möchte ich aber schon darauf hinweisen, dass es auch so ein Match war, der jetzt durchaus auch in diese Richtung hätte laufen können. Also da würde ich mich jetzt als Zürcher ja, nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Also die, in der ersten Halbzeit war so locker in der Lage gewesen, wenn man sie dann gemacht hat, das eine oder andere Goal zu schiessen. Nachher Zürich, also es war dann lang eng gewesen, am Schluss fielen nachher noch zwei rein, wo der Cemaili übrigens schon nicht mehr auf dem Platz war. Das ist beim Stand von 2-1 für FCZ ausgewechselt worden. Ja, also, ich weiss nicht. Es kommt dann viel zusammen. Irgendwie der Fabian Frey auf Basel-Seite, immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Könnte man zu seiner Verteidigung sagen, ja, wer viel macht, der macht auch viel Fehler. Irgendwie, ja, so ein bisschen die unglückliche Figur sicher in dieser Niederlage. Aber ja, aus FCC-Perspektive, ich würde sagen, froh sein, dass man irgendwie eine Kurve bekommen hat unter dem Herr Rizzo und vielleicht demütig bleiben, sich überlegen, was die nächsten Aufgaben sind. Sie spielen jetzt gegen Vaduz als nächstes, wenn ich es richtig gesehen habe, am Mittwochabend. Also die Chance ist gross, dass wenn wir ausgestrahlt werden, gelost werden, dass der Match schon durch ist und man dann den Dämpfer, den man gegen Vaduz kassiert hat, schon Tatsache ist. Also, ja, ich weiss nicht. Geniessen aus Zürcher Perspektive sicher und aus Basel Perspektive dürfen wir sich das wahrscheinlich ja, schon auch als Indiz anziehen, dass die glorreichen Zeiten, falls irgendjemand noch daran zweifelt hat, schon ein Weile vorbei sind. Aber ja, ich würde jetzt da den Ball, wie es der Blair mir ja auch häufig macht, einigermaßen flach behalten. Und mich nicht allzu sehr in FC Unterstrasse Grössenwahn Fantasien suhlen.
Ja, das ist oben das sind Worte von einem Basler, von einem Solothurner, wo man in Basel gelebt hat und jetzt in Zürich wohnt und eigentlich sieht, um was sich dreht, aber das immer noch nicht richtig zugeben kann. Aber die Einsicht wird noch reifen. Meine Absicht ist, sobald auch die Stadt von dem mehr oder weniger lästigen mittlerweile Schnee befreit ist, gehen wir zusammen mal am Sonntagmorgen auf die Steine kloppen und schauen dem FC Unterstrasse zu. Wenn wieder gespielt werden kann im Amateurbereich natürlich, wir halten uns an die Vorschriften. Und dann wirst du eine Dosis kriegen von dem Betrieb und von dem zuckersüßen Glanz, den der FC Unterstrasse einfach mit sich bringt. Du wirst dem nicht widerstehen können, dem Reiz. Aber wir müssen jetzt tatsächlich einen Schritt weitermachen. Und okay. Das ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt das Schlusswort habe, weil dann kannst du nicht mehr widersprechen. Jetzt müssen wir uns noch schnell entschuldigen, glaube ich. Wir sind
nochmal
attackiert worden für unsere Beurteilung, mehr oder weniger, von Tom Brady letzte Woche, wo wir eigentlich noch ein bisschen Witz gemacht haben. Unsere Einschätzung, dass Tom Brady meine Einschätzung, muss man präzisieren, dass Tom Brady, es geht um die National Football League, Conference Finals, Tampa Bay Buccaneers, siegreich geblieben in Green Bay gegen Aaron Rodgers. Und Tom Brady ist nicht nur unverletzt geblieben, er hat nämlich das Spiel auch mehr oder weniger dominiert, obwohl er drei Interceptions geworfen hat. Ja.
Ja, nein, also wir haben uns von einem Leser anhören dürfen, dass es eine Unverschämtheit sei. Es ist nicht nur ein Leser, genau, sondern auch ein Hörer gewesen. Eine Unverschämtheit sei, dass wir die Dreistigkeit besitzen, im grossen Tom Brady nicht die nötige Ehre zu erweisen. Also es gibt ja so Sportler, was wirklich wichtig ist, dass man ihren Fans auch jedes Mal wieder vermittelt, dass es wirklich der grösste von allen Zeiten ist. Und also es gibt sowieso der Muhammad Ali, das ist der grösste von allen Zeiten, und dann gibt es einfach sehr, sehr gute Sportler, die in ihrem Fach vielleicht die Besten sind. Das kann man beim Tom Brady, glaube ich, auf der Quarterback-Position sagen. 6 Super Bowls gewonnen. Wir haben übrigens auch gesagt, dass er im Kopf und mit dem Arm immer noch zu den Topspielern der Liga gehört. Das wird dann gerne überhört, dass er nicht der grösste Athlet ist, wenn es ums Sprinten geht. Also wer etwas anderes behauptet, tut mir leid. Ist so möglicherweise... Möglicherweise ist es ein bisschen verblendet vielleicht vom Herrn Brady seiner sportlichen oder auch sonstigen Ausstrahlung. Ist total okay, ist kein Problem. Was man auch muss sagen, Tampa Bay, dem Spiel gegen Green Bay, wo man gewonnen hat, wo man jetzt in den Super Bowl eingezogen ist, das nötige Glück, glaube ich, durchaus auch auf der eigenen Seite gehabt. Sicher die bessere Defense, also der Brady drei Interceptions, best zum Gegner geworfen. Zum Teil, naja, man muss sagen, gut, wirft er zu seinen besten Zeiten wahrscheinlich auch nicht so. Gleichzeitig davon profitiert, dass die eigene Abwehr in den entscheidenden Moment da war. Vielleicht auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung in die eigene Richtung gegangen ist. Dann kommt am Schluss so etwas zustande. Der Hörer hat dann noch gemeint, und ich, leider hat mir den Namen nicht mitgeteilt, sonst würden wir uns selbstverständlich persönlich noch an ihn wenden. Oder an sie, weiss es nicht. Ich weiss nicht. Also, Gott sei Dank haben wir nie behauptet, wir hätten wirklich Ahnung. Ich hätte ja wirklich auf Bills gegen Green Bay tippt im Super Bowl. Jetzt ist es komplett umgekehrt. Chiefs gegen Tampa Bay rausgekommen. Also, das sagt eigentlich schon alles, was man über meine Expertise muss wissen. Vielleicht tief durchschnaufen, aber jetzt haben wir den Tom Brady. Vielleicht können wir doch noch inhaltlich kurz reden. Haben wir den Tom Brady in dem Super Bowl. Chance zum 7. Mal die Lombardi Trophy zu gewinnen. Die Chance, sie 34. Playoff-Match zu gewinnen. Das ist eine Wahnsinnszahl. Also die letzte Nummer 2 dieser Rangliste hat 17 Playoff-Spiele gewonnen. Also schon nur die Tatsache, dass man jedes Mal dabei ist, jedes Mal ein paar Matches gewinnt, das ist tatsächlich beeindruckend. Ich hoffe, das wird zur Kenntnis genommen, dass wir uns da jetzt so furchtbar wohlwollend äußern und dann auch entsprechend verarbeitet. Aber sag jetzt mal, wenn du jetzt früher schaust, in 10 Tagen Super Bowl in Tampa Bay, Tom Brady gegen Patrick Mahomes, Quarterback von den Kansas City Chiefs, was geht dir durch den Kopf? Wer ist jetzt, wie analysierst du das mit deiner...
Durch mein ahnungsloses Hirn geht immer noch das Gleiche. Nämlich, dass ich hoffe, dass Tom Brady nicht den Super Bowl gewinnen kann, weil ich einfach lieber Patrick Mahomes zuschaue, wenn er das Spiel dominiert. Und ähnliche Leistungen gesehen, beide mit guten, vielleicht Tampa Bay mit ein bisschen dominierenderen Defense noch, haben Aaron Rodgers doch ein paar Mal gesagt. Die Offensive auch wahnsinnig variantenreich, aber nicht so variabel wie die Offense von den Kansas City Chiefs. Was der Mahomes macht, hat die Dimension vom Laufen noch, obwohl er angeschlagen ist, Turf Toe und irgendwie Schädelbrumm, ist er immer noch, der liest sofort, was passiert. Natürlich ist der Brady in der Pocket wahnsinnig geschickt, wird auch gut geschützt. Aber gesehen da eigentlich, wenn Kansas City Chiefs wird schlagen, dann brauchst du einen Haufen Punkte. Sonst kannst du dich nicht schlagen. Die machen immer bis mindestens 30 Punkte oder noch mehr. Also das wird wahrscheinlich ein riesiges Spektakel. Das muss man anschauen, oder? Aber für mich ist der Mahomes ganz eine andere Nummer als der Brady. Und das zeigt, wie wenig Ahnung, das habe ich überhaupt relativ wenig auf das, was war. Ich freue mich auf das, was kommt, was der Brady geleistet hat in der Vergangenheit. Wahnsinn, ja. Aber ich schaue dem gleich nicht gerne zu, weil wenn ich einen Athlet sehe, weil ich sehe, dass der springt wie ein Athlet und nicht wie eben ein Buchhalter, der Sport auf den Traum kommt und dann so klappt und kommt, dann hast du ja Angst, dass er sich das Bein bricht beim Springen, ohne gegnerische Einwirkung.
Es kann nichts passieren, weil Tom Brady kann nicht passieren, weil er auf die sehr, sehr bewährte TB12-Diät setzt. Ich weiß nicht, hast du vielleicht davon gelesen, es gibt den Herr Guerrero, seinen persönlichen Quacksalber und Physiotherapeut, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, die offizielle Bezeichnung, wo ihm da mitgeholfen hat, ein leicht esoterisch angehaucht Trainings- und Ernährungsprogramm beizustellen, wo unter anderem so Sachen wie obwohl sehr, sehr, kann ich es richtig sagen, es bringt mich völlig aus dem Konzept, wo so Sachen wie grosszügiger Avocado-Konsum beinhaltet und ich glaube, auf sehr früh ins Bett gehen. Also es gibt da offensichtlich ein Geheimnis hinter dem Herr Brady, seiner ewigen Jugend.
Offensichtlich.
Das sei mir ja auch gegönnt, da gibt es ja gar keinen Grund, etwas zu sagen. Aber was man natürlich schon sagen kann, Mahomes, wahrscheinlich der, wo, wenn man jetzt ganz weit vorne schaut, im Brady, der einen tatsächlich den Status kann streitig machen. Also zum einen, wenn er jetzt den Titel hat mit Kansas City, das wäre dann der zweite innerhalb von 2 Jahren, also Titel verteidigt, hat auch noch nicht so manches Team geschafft in der Geschichte von der NFL. Es ist dann doch eine sehr, sehr ausgeglichene Liga. Dann wäre er etwa auf dem gleichen Tempo wie der junge Brady damals, wo er noch flinker und noch schneller und noch kräftiger war. Also von dem her, ja, ich würde sagen, sind wir gespannt, nachdem Bills aus dem Weg geräumt hat, der Herman Holmes, und auch bewiesen hat, dass der Fuß offensichtlich hat. Das ist also ein Fragezeichen eigentlich jetzt vor dem Spiel, würde ich sagen, ja, zu favorisieren. Also, wenn wir,
was wir sagen müssen,
zum
wir
haben nächste Woche,
aber schnell. Wir haben nächste Woche nochmal Zeit, um über den Tom Brady zu reden.
Aber jetzt haben wir doch schon alles gesagt.
Ja, aber wir catchen gerne auf dem um und darum haben wir nächste Woche nochmal Zeit, um unsere Laune und unsere seltsamen Ideen zu verbreiten. Aber richtig, jetzt müssen wir zum Endspurt. Jetzt muss es endlich mal schnell gehen.
Endspurt.
Also, ich würde sagen, dann lassen wir uns nicht mehr aufhalten. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber geredet. Breel Embolo hat sich auf der Flucht vor der Polizei offenbar in der Badwanne versteckt.
Muss sein, ja. Ich finde die ganze Affäre äußerst bizarr, muss ich ehrlich sagen. Ich frage mich da, wie gut ist der Sportler tatsächlich beraten? Ich meine, der verdient einen Haufen Geld. Der sollte irgendwie sein Image pflegen und der muss doch einen Berater haben, der irgendwie die öffentliche Wirksamkeit von seinem Verhalten analysiert und kann einschätzen. Und dann musst du dem Post einfach sagen, jetzt stehst du her, sagst die Wahrheit, entschuldigst dich, dreimal Bückling und gut ist. Aber das jetzt endlos auszuwalzen mit Abstreiten und komischen Geschichten erfinden, führt ins Nichts. Prügelei in der Loipe, Wahnsinn. Ein Russ prügelt auf einen Finni beim Langlauf. Was ist da los?
Ja, also offensichtlich der Russ und der Finn ja grundsätzlich schon mal von Natur aus verfindet, das ist klar. Dass der Herr Bolschunow dann aber irgendwie auf den Herr Mäcki losgeht, nach dem Zieleinlauf und mehr oder weniger nur dank der besonderen Reaktion von den anderen Finnen, die dort schon gewartet haben, halbwegs die ganze Geschichte ohne Eskalation über die Bühne geht. Ja, also das ist der Gipfel von der Absurdität. Dass er, jetzt hat er ja am Schluss noch in seinem Antipod eigentlich die Schuld gegeben, hat ihn provoziert. Ich weiss nicht. Ich bin froh, macht er nicht Biathlon. Sagen wir es mal so, ist die ganze Geschichte unbewaffnet in die Bühne gegangen. Fußball. Herr Rose, Marco Rose, im Moment noch Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Offenbar ganz hoch im Kurs. In Dortmund soll der Nächste sein. Gute Idee, du als Gladbach-Fan.
Grundsätzlich keine gute Idee. Ich verstehe im Moment, dass Dortmund, das zersetzt sich da irgendwie. Man kann zurückschauen, man hat den Favre ersetzt und hat ihn vorgeworfen. Er sei zu wenig emotional und darum sei die Mannschaft nicht in der Lage, in ein wichtiges Spiel zu gewinnen. Jetzt gewinnen sie überhaupt nicht mehr. Und der Trainer ist emotional. Also muss man sich langsam fragen, ist da der Trainer überhaupt noch in einer Position, wo er etwas ausrichten kann, oder ist die Mannschaft einfach nicht gut zusammengestellt, oder hat sich irgendetwas ergeben, das nicht mehr funktioniert. Dem Rose kann man eigentlich nur raten, bleib in Gladbach, weil dort sind die Aussichten rosiger als in Dortmund in nächster Zeit. Und ja, würde ich nicht machen, wenn ich ihn wäre. Aber offensichtlich ist der Name immer noch viel grösser als der von uns in Gladbach, was ich auch nicht verstehen kann, weil so viel hat man auch nicht gewonnen in letzter Zeit. Gewinnen sollte auch der Daniel Jule. Und haben einen Skifahrer, Slalomfahrer. Letzte Chance in Chamonix, dort sind am Wochenende zwei Slaloms. Schafft er es, um das WM-Ticket noch lösen?
Ja, ich glaube, es kommt gar nicht so gross darauf an, was er dort macht. Also solange er halbwegs konkurrenzfähig ist. Jetzt sind Schladming ja ausgeschieden, Spitzenzeit aber im Steilhang gehabt. Also eigentlich kann er es. Und ich glaube, selbst wenn jetzt im Moment vier Fahrer die besseren Resultate haben aus dem Schweizer Team, und es gibt ja vier WM-Tickets, ich glaube, am Schluss, nachdem er bewiesen hat letzte Saison, dass er Rennen gewinnen, dreimal gewonnen hat, kann man nicht vorstellen, dass man am Schluss den heilat und sagt, wir verzichten auf den. Nehmen wir stattdessen Tanguy Neff oder Luca Erni mit, die jetzt doch noch nicht das Palmarès haben. Also, selbst wenn sie jetzt in Chamonix wieder harzen sollte am Wochenende, mit dem Herr Juhl würde ich in Cortina rechnen, so oder so. Rechnen müssen wir demnächst irgendwann mit dem ersten Sieg vom Schlittschuhclub Bern. Die Frage ist allerdings, mit dem ersten Sieg vom Schlittschuhclub Bern nach der Quarantäne, wohlgemerkt nach der langen, am Donnerstag, Zähringer Derby gegen Freiburg, ist es denn schon so weit?
20 Spiele, 19 Punkte, sprich nicht dafür, dass regelmäßig Sieg gibt gegen schwierig gegen Freiburg, eher nein, würde ich sagen. Also, die werden sich wohl nicht Jux draus machen, den SCB dort zu behalten, wo er ist, nämlich ganz am Schluss von der Tabelle. Dann laufen wir dem sicher nie mehr über den Weg nachher, wenn die Meisterschaft mal in die Playoffs übergehen sollte oder in die Pre-Playoffs. Halten wir sich am Geschichtsten vom Leib. Der SCB ist auch schwierig einzuschätzen, muss ich ehrlich sagen. Wenn du so lange nicht spielst und plötzlich greifst du wieder ein, natürlich, es gehört im Moment dazu, aber wenn der erste Sieg, würde ich sagen, eher auswärts, die erste Chance in Lugano hat man vergeben, aber ich glaube, das wird noch eine Weile auf sich warten lassen.
Ich glaube, das ist falsch. SCB, jetzt ist der Rost weg, definitiv. Gegen Lugano hat man in die Gänge kommen. Bern sowieso schlechter klassiert, als man eigentlich ist in dieser Tabelle, mit dem Herrn Kogler, Trainer, der ja, nicht uninteressant ist in dem, was er tut. Jetzt ist eigentlich ist man ja befreit. Jetzt wird nicht mehr furchtbar für erwartet. Der neue Chef ist auch schon klar, der neue sportlich verantwortlich mittlerweile mit dem Reto Raffainer, der kommt. Also eine Mannschaft, die sowieso schon unter ihrem Wert klassiert ist in der Meisterschaft, ist jetzt der Moment, nachdem man den Break hat, zum langsam, aber sicher wieder auf die Tour kommen. Wieso nicht gegen Freiburg am Donnerstag?
Absolut. Wieso nicht gegen Freiburg?
Ja. Siehst du, wieso nicht? Es gibt keinen Grund, wieso.
Nein.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Sehr.
Entschuldigen uns für sämtliche Unverschämtheiten, die uns diese Woche über den Weg gelaufen sind. Grundsätzlich schätzen wir es sehr, und das gilt auch für den Leser, der uns in diesem Fall geschrieben hat, auch wenn er ein bisschen sich hat müssen empören und vielleicht das ein oder andere Wort verwendet hat, wo man, naja, in einer zivilisierten Konversation nicht unbedingt wählt. Wir freuen uns aber auch über Schlötterling, Geldspenden und vor allem über Abos, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, was es sonst noch so gibt, wo man Podcasts abonnieren kann. Bedanken uns fürs Zuhören. Hast du noch etwas sagen?
Nein, auch von meiner Seite vielen Dank. Es sind natürlich Rückmeldungen jederzeit willkommen. Wir machen uns ja Jux daraus, dass wir die Leute produzieren. Darum, wenn wir eben auch einmal ab zu eins auf das Dach kriegen, finden wir das nicht nur sehr lustig, sondern auch wahnsinnig wertvoll für unsere Weiterentwicklung als Podcaster. Nein, das war jetzt ein Witz. Nicht sehr wertvoll. Ich finde es lustig. Machen weiter.
Alles Gute.